Ja, guten Morgen. Ich möchte auch meinerseits euch ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen bei uns im Gottesdienst. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aktiv war, hat eine Aussage getroffen in Bezug auf das kommende Jahrhundert. Er sagte: Ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die im kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind: Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Höhle. Ich denke, diese Aussagen sind heute aktueller denn je, aber uns soll es jetzt nicht darum gehen, wie es dazu gekommen ist und wie es in anderen Kirchen aussieht. Ich denke, das kann jeder von uns selber sehen. Es geht uns darum, wie wir als Gemeinde eine Richtung einschlagen können, die dem entgegengesetzt ist. Und das wollte ich heute anhand des ersten Thessalonicher Briefes machen, anhand der Gemeinde in Thessalonich, die Paulus damals mitgegründet hat. Ich habe da eine Karte mitgebracht. Genau. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise zum ersten Mal nach Europa gekommen, gründet erstmal eine Gemeinde in Philippi. Da passiert es auch, dass ein Gefängniswärter zum Glauben kommt. Ganz bekannte Geschichte. Und dann geht er in die Hauptstadt Mazedoniens, Thessalonich. Und immer wenn er in eine neue Stadt ging, ging er zuerst in die Synagoge, weil er Evangelium anhand des Alten Testamentes erklärt hat. Und da hat er Anknüpfungspunkte bei Juden gehabt. In der Bibel wird erwähnt, dass er 3 Sabbate in der Synagoge gepredigt hatte. Wahrscheinlich war er länger da, man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich war er ein paar Monate da, weil die Thessalonicher, man kann es anhand des Briefes sehen, schon sehr großes quasi Bibelwissen hatten. Damals gab es noch keine Bibel, aber die hatten sehr viele Lehren mitbekommen. Es bekehren sich einige Juden, aber hauptsächlich Griechen, die die Synagoge mitbesucht haben. Den Juden aber gefiel das gar nicht und die proben einen Aufstand. Paulus wurde bei einem gewissen Jason untergebracht. Wahrscheinlich hat er danach die restliche Zeit auch da gepredigt. Und die stürmen das Haus, finden Paulus nicht, aber zerren dafür Jason vors Gericht unter schweren Anklage. Und die Brüder in der Gemeinde finden die Situation sehr gefährlich und die lassen Paulus und seine Begleiter Timotheus und Silas aus der Stadt gehen. Also wir müssen festhalten, Paulus kann seine Arbeit nicht beenden. Er ist quasi aus der Stadt geflüchtet, ohne sich groß zu verabschieden. Er hinterlässt eine junge Gemeinde, die dazu noch unter der Verfolgung steht. Das sind so die Umstände. Paulus geht nach Beröa, gründet da auch eine Gemeinde wieder. Und das geht so gut, bis die Juden aus Thessalonich das mitkriegen. Und dann muss er auch da fliehen. Und er kommt nach Athen und lässt von da aus Timotheus und Silas zu sich kommen. Und als Timotheus da ankommt, muss dazu sagen, Paulus macht sich die ganze Zeit Sorgen und Gedanken über die Gemeinde Thessalonich, was da passiert, wie entwickelt sich die Gemeinde. Und so schnell wie möglich schickt er von Athen aus Timotheus nach Thessalonich. Er selber geht aber nach Korinth und macht da wieder die neue Arbeit auf. Und nach einiger Zeit kommt der Timotheus zurück und findet ihn wieder in Korinth und erstattet den Bericht. Und daraufhin schreibt Paulus von Korinth aus diesen ersten Thessalonicher Brief. Das ist übrigens der erste oder einer der ersten Briefe des Paulus überhaupt. Und ja, und jetzt wollte ich mit euch den ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes lesen. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ziemlich viel Text, wir versuchen das aber systematisch durchzugehen. Paulus dankt zuerst Gott für die Gemeinde und erwähnt, dass er für sie betet. Und da kommen drei Kardinaltugenden des Christentums, ja, werden gesondert erwähnt, und zwar Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich dachte mir, wie kann ich das am besten beschreiben? Vor ungefähr 24 Jahren haben wir unser Haus gebaut und wir haben das bauen lassen über Bauträger. Und ich habe dann eingetragen, dass ich selber Innenausbau mache. Ich hatte aber überhaupt gar nicht bis wenig Ahnung vom Bau. Und so habe ich mich mit einem Handwerkerchef angefreundet, der Nachbarnhäusern gearbeitet hat. Und der hat mir sehr vieles erklärt und gezeigt. Und dann habe ich das gemacht. Und das ist eben der Glaube. Das Haus steht noch immer. Es funktioniert alles. Kinder sind groß geworden. Aber das ist der Glaube. Das, was man bekommen hat, ich habe ihm voll vertraut, das, was ich mitgekriegt habe, was ich gesehen habe, das habe ich gemacht. Und genau das haben die Thessalonicher gemacht. Das, was sie von Paulus gehört haben, haben die ausgelebt. Und die haben ihre alten Ansichten über Bord geworfen, haben ihr Leben nach der Bibel, würde man heute sagen, ausgerichtet, nach dem Evangelium. Ihr Leben wurde verändert und das haben die freiwillig gemacht. Da kommt Liebe ins Spiel. Man macht das ja aus Liebe, nicht weil die irgendwie gezwungen waren. Ich denke, wenn ein verliebtes Paar sich gegenseitig gefallen tut, ist das ja kein Problem. Das ist für uns alle klar. Wenn das aber nach 20, 30, 40 Jahren Ehe passiert, das ist Liebe. Da hat man keine Schmetterlinge im Bauch, da muss man sich entscheiden. Und das war genau der Fall bei Thessalonichern. Die haben diesen Glauben ausgelebt und die standen unter Druck. Und wenn man unter Druck steht, braucht man Hoffnung, diesen Blick nach vorne. Und das hatten die in Jesus. Die hatten, es kommt aus dem Brief heraus, hatten Naherwartung. Die dachten, dass Jesus noch zu ihrer Lebzeiten kommen würde. Und ich denke, für uns ist es genauso wichtig, ob Jesus morgen kommt zu unseren Lebzeiten oder ob wir erstmal durch den Tod gehen müssen. Jesus ist unser Ziel und unser Vorbild. Und ich glaube, wenn wir da richtige Sicht haben, wird das uns helfen, auch durch die schwierigen Zeiten zu gehen, weil wir Hoffnung haben. Wenn wir bei ihm sind, werden diese ganzen Schwierigkeiten überhaupt keine Erwähnung mehr finden. Wir werden nicht mal daran denken. Im Vergleich zu dem, was wir bekommen, ist das wirklich nichts, was wir erleiden müssen. Und ich denke, diese Sicht hatten die Thessalonicher gehabt, und deswegen, das wird in Versen 2 und 3, ihre Entwicklung beschrieben. Überaus positive Entwicklung. Die Gemeinde hat Glauben, Liebe und Hoffnung gelebt und hat sich darin weiterentwickelt. Und das war für sie sehr wichtig. Aber wie kam es dazu? Und das kommt in folgenden Versen. Ich habe jetzt drei Punkte ausgesucht, die dafür wichtig waren. Und der erste Punkt ist, habe ich überschrieben, das Wort Gottes wurde ganzheitlich und in Vollmacht Gottes gepredigt oder verkündigt. In Versen 4 und 5 sagt Paulus, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Paulus hat miterlebt, wie sie sich bekehrt haben. Und er sagt, ich war dabei, ich kenne eure Auserwählung, dass es echt war. Und warum ist es passiert? Weil das Wort Gottes ihnen verkündigt wurde, nicht nur als Wort, also nicht nur so, dass man nur Verstand erreicht hat, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und großer Gewissheit. Ich kenne einen Bruder, der war auch lange Zeit in der Gemeindeleitung und er sagte zu seinen Mitarbeitern, wenn du zu Hause Probleme hast, in der Familie, mit deiner Frau, leg mal deine Aufgaben vorübergehend beiseite, kläre deine Probleme und dann kannst du weiter mitarbeiten. Ich habe es erstmal nicht verstanden. Nun, wenn ich mich mit Helene verkracht habe, mit meiner Frau, habe ich wahrscheinlich keinen Frieden mit ihr. So, jetzt habe ich heute Dienst, ich habe mit dir keinen Frieden. Wenn ich mit dir keinen Frieden habe, so ist das Selbstbetrug zu behaupten, dass ich Frieden mit Gott habe. Und wenn ich die Herzen der Menschen erreichen will, muss Gott durch mich reden. Wenn ich aber mit ihm keinen Frieden habe, dann werde ich theologisch alles richtig erklären können, aber ich werde eure Herzen nie im Leben erreichen, vielleicht euren Verstand. Aber weiter geht das ja nicht. Und das hat Paulus gemacht. Und das ist wichtig, wenn das Wort in der Gemeinde gepredigt wird, dass derjenige, der das tut, ein klares und reines Verhältnis mit Gott hat, mit Christus. Paulus sagt weiter, in großer Gewissheit, wisst ihr, was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Er war von dieser Botschaft überzeugt, aber er sagt auch, schaut mal, wie wir gelebt haben. Er konnte sich selbst als Vorbild hinstellen, weil er diesen Glauben gelebt hat. Er kam nach Thessaloniki und hat diesen Glauben ganz praktisch ausgelebt, und dadurch wurde er glaubwürdig für die Leute. Das hat ihn ausgemacht. Und deswegen sind diese Menschen auch zum Glauben gekommen, unter anderem. Wir gehen jetzt nochmal kurz zum zweiten Kapitel des Thessalonicher Briefes, Verse 3 und 4. Da schreibt Paulus auch dazu, wer es verkündigt hat. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus lauter Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus kannte die Wahrheit persönlich, er hat Jesus persönlich kennengelernt, er war sein Herr. Und er kam und verkündigte das Evangelium nicht, weil er irgendwie Leute hinter sich her haben wollte oder irgendwie Geld abknüpfen oder solche Sachen. Er predigte das Wort, weil Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat. Und ich denke, auch in der Gemeinde ist es ganz wichtig, dass das Wort verkündigt wird aus reinen Motiven, weil das Wort Gottes unter die Menschen kommen muss und dieses Wort allein kann die Menschen verändern. Auch ist es wichtig, dass man sich nicht danach richtet, was die Menschen hören wollen. Dass man nicht darauf eingeht, dass es irgendwelche einflussreiche Leute gibt, die bestimmen, was gesagt werden soll oder nicht. Ich denke, auch heute gilt es, dass derjenige, der das Wort verkündigt, wirklich in erster Linie Gott und seinem Wort zu verantworten hat und kein Papst, kein Bundeskanzler, keine Kirchenleitung hat zu bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. wenn das im Gottes Wort steht, dann soll das auch gesagt werden, die ganze Wahrheit. Wir sind tatsächlich in erster Linie Gott und seinem Wort verpflichtet. Und Paulus schreibt hier, ich wollte nicht den Menschen gefallen, ihm nach dem Mund reden, damit sie zu mir halten. Ich bin verantwortlich vor Gott, dass ich das alles sage. Vielleicht noch ein Punkt. In Römer 10, Vers 17 steht, so ist der Glaube aus der Verkündigung und Verkündigung durch das Wort Gottes. Wo der Glaube entstehen soll, muss das Wort Gottes zur Geltung kommen. Egal, ob ich zu Hause selber die Bibel lese, ob ich mit Arbeitskollegen darüber rede, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, das Wort Gottes ist das Mittel, das den Glauben entstehen lässt und auch den Glauben wachsen lässt. Ohne Gottes Wort wird es kein geistliches Wachstum geben. Das ist einfach eine Tatsache und das sagt uns das Wort Gottes. Der zweite Punkt, Paulus hat nicht nur das Wort verkündigt, sondern auch die Gemeinde hat dieses Wort als Gottes Wort angenommen. Wir lesen das in Versen 6 bis 8. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nichts mehr nicht nötig haben, etwas zu sagen. Die Gläubigen, die haben das Leben Paulus gesehen und die sind seine Nachahmer geworden und die des Herrn, weil Paulus eben Christus gelebt hat, sind sie auch Christi-Nachfolger geworden. Und die hatten trotzdem Druck, die haben es nicht einfach gehabt und die haben trotzdem unter diesem ganzen Druck die Freude des Heiligen Geistes erfahren. Wie geht das? Ich denke, es kam daher, dass sie das Wort Gottes wirklich sich dran gehalten haben. Wir können auch selber, und dazu lade ich euch ein, einfach selber Experiment zu machen. Eine Testphase, wenn ihr das so wollt. Wenn ihr zu Hause seid, nehmt euch genug Zeit, um Bibel zu lesen. Und das, was ihr dort versteht, tut es einfach. Und das ist egal, ob ihr dann irgendwie für dumm erklärt werdet oder man sagt, ihr braucht das, es tut heute eh keiner. Vielleicht kommt sogar jemand aus der Gemeinde und sagt, du sollst das nicht so eng nehmen. Tut das und achtet darauf, wie Gott darauf reagieren wird in eurem Leben. Ob ihr eventuell selbst diesen tiefen Frieden und tiefe Freude erlebt, weil ihr einfach Gott gehorcht. Und genau das haben die Thessalonicher erlebt. Deswegen hatten sie diese tiefe Freude erlebt, weil sie genau das getan haben, was Paulus ihnen gesagt hat, was Gottes Wort war. Das war ihnen unheimlich wichtig. Und diese Freude hat sie dazu bewegt, nicht nur Mazedonien und Achaia, also Nord- und Südgriechenland, sondern auch darüber hinaus das Wort weiterzusagen. Also die wurden sehr bekannt, das war eine junge Gemeinde und man hat von denen gesprochen. Also das muss eine sehr gewaltige Veränderung passiert sein. Wieder im zweiten Kapitel, 1. Thessalonicher, Vers 13 steht, und darum danken wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glauben auch wirkt. Die haben das Wort gehört und die haben es aufgenommen, nicht als Botschaft von Paulus, sondern als Gottes Wort. Und da wurde diskutiert, was richtig ist oder was nicht, oder was mir noch gilt oder was mir nicht gilt. Die haben es einfach getan und deswegen konnten sie Gott erleben und deswegen konnten sie auch Veränderungen in ihrem Leben erleben. Und das hat Auswirkungen auf die Entwicklung der Gemeinde. Das hängt ja alles zusammen. Im fünften Kapitel steht nochmal noch ein Aspekt. Da steht, Weisungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Wir sind ja alle Menschen und manchmal geht es uns so, dass ein Redner passt nicht oder das Thema passt nicht oder ich habe da überhaupt ganz andere Meinung zu, sagen wir oft. Ich denke, was damit ausgesagt werden soll, die Predigten sollten nicht von vornherein verachtet werden. Man sollte sich das anhören, was gesagt wird, aber man sollte das auch alles prüfen. Nur das Prüfkriterium ist nicht meine eigene Meinung und nicht, was mir passt und was mir nicht passt, sondern tatsächlich das Wort Gottes. Das ist das einzige Kriterium, das gilt. Und natürlich ist kein Prediger perfekt. Und man sollte schon darauf achten, was gesagt wird. Denn die meisten Irrlehren entstanden aus der Gemeinde heraus. Warum? Weil irgendwas Falsches gepredigt wurde und die Leute haben nicht darauf reagiert oder die kannten sich in der Bibel nicht aus. Und dadurch entstehen die Irrlehren. Und das ist eine Gefahr für die Gemeinde. Ich habe über Pietistenzeiten Baden-Württemberg gelesen, dass da die Pastoren, Ältesten, Prediger und so weiter nicht sehr einfach hatten. Weil wenn es irgendwas nicht ganz korrekt gesagt wurde, gingen die einfachen Bauer oder Handwerker auf die zu und haben sie direkt nach dem Gottesdienst angesprochen. Und ich denke, das spricht doch für gutes Bibelwissen, denn diese einfachen Leute hatten. Und um Bibel zu verstehen, muss man keine Theologie studieren. Es ist tatsächlich so, dass man sich einfach damit beschäftigen muss. Gott hat uns sein Wort gegeben, dass wir nicht durch irgendein Studium es verstehen können. Es ist geschrieben für uns alle. Und ich denke, das ist auch Grundidee von Martin Luther gewesen, dass er dieses Wort wirklich an jeden bringt. Lass uns dieses Wort ernst nehmen und wie gesagt, auch wenn in der Predigt Korrekturen nötig sind, lass uns anhand des Wortes gucken, was falsch ist und auch Rückmeldung geben. Aber es sollte nicht so sein, dass jeder einfach seine Meinung als richtig hält und sie als Maßstab anlegt quasi. Also die haben dieses Wort, die Thessalonicher, wirklich als Gottes Wort angenommen. Und das dritte Punkt ist, die haben auch eine echte Umkehr in ihrem Leben erfahren. In Versen 9 und 10 lesen wir, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Die Thessalonicher, die haben Gott angenommen. Das hat bei denen wahrscheinlich so eine Freude ausgelöst, so eine Erfüllung, dass sie die ganzen Götzen über Bord geworfen haben. Die haben ihr Leben verändert. Und ich wollte da ein bisschen stehen bleiben und zu dieser Bekehrung noch etwas sagen. Dazu brauche ich zwei Stellen. Und zwar einmal sagt Jesus in Johannes 3, Vers 5, und Jesus antwortet, er spricht da mit Nikodemus, der einem Schriftgelehrten, den bei Nacht besucht. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen oder hineingehen. Und ich denke, da müssen wir Acht geben. Jesus sagt, wer das nicht hat, der kommt gar nicht in das Reich Gottes. Das ist ein wichtiger Punkt. In Titus wird das so ähnlich beschrieben, Titus 3, Verse 4 und 5. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt oder das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Christus kam auf diese Erde und hat uns gerettet, nicht weil wir so viele tolle Dinge vollbracht haben, weil wir gerecht waren, sondern nach seiner Barmherzigkeit, nach seinem Mitleid, weil wir aus uns heraus nicht gerettet werden konnten. Und Bekehrung und Wiedergeburt, ich versuche das ganz einfach zu erklären, das sind zwei Seiten einer Medaille. Bekehrung ist menschliche Seite, Wiedergeburt ist die göttliche Seite. Bei der Bekehrung tut der Mensch Buße, er bereut sein Leben und bittet Gott einfach um Vergebung und lädt Jesus in sein Leben ein. Bei der Wiedergeburt ist dieses Bild mit Wasser, vergibt Gott alle Sünden und kommt in unser Leben hinein durch den Heiligen Geist. Ich denke, das kann man sehr gut auch mit einer natürlichen Geburt vergleichen. Wenn ein Kind unterwegs ist, sieht man es nicht, man merkt aber die Veränderungen an seiner Mutter. Und so ist ein Mensch, der Gott nicht kennt, aber zum Nachdenken kommt, er wächst quasi in seiner Erkenntnis. Vielleicht erkennt er, dass sein Leben so nicht weitergehen soll. Vielleicht erkennt er, dass er Schuld hat und die vergeben werden muss. Und irgendwann mal kommt er auch zu Jesus und bittet ihn um Vergebung. Wenn das Kind da ist und gesund ist, dann entwickelt sich auch weiter. Es fängt irgendwann mal zu krabbeln, zu sitzen, zu gehen, zu reden. Und wenn ein Mensch, der wirklich zu Jesus gefunden hat und sich geistlich gesund entwickelt, werden Dinge im Leben passieren, die das Leben verändern. Der wird irgendwelche Sachen aus dem Leben rausnehmen müssen, die dazu überhaupt nicht passen, und die anderen dafür hineinnehmen. Vielleicht wird er ein bisschen netter, vielleicht werden andere Dinge passieren, aber ich denke, was auf jeden Fall passiert, dass gerade die Leute, die mit ihm am engsten leben, mit ihm am meisten zu tun haben, meistens Familie, diese Veränderung merken, am ehesten. Aber um das Kind eben in die Welt hineinzusetzen, braucht es eine Geburt. Und die ist ja meistens schmerzhaft. Aber genauso schmerzhaft kann auch die geistige Geburt sein. Denn es geht darum, dass ich mein Ich und mein Stolz und mein Ego beiseite lege und Jesus auf den Thron setze. Und mein Ich will das gar nicht. Und das ist manchmal ein schwerer Kampf. Aber wenn dieser Kampf gewonnen ist, so ist das ein neuer Mensch, so ist das eine neue Kreatur, wie die Bibel das sagt. Und es wird Veränderungen im Leben geben. Diese Bekehrung dient nicht Selbstzweck, damit ich jetzt mich hinsetze und ein ruhiges oder chilliges Leben habe, es mir gut gehen lasse, sondern Paulus schreibt hier, die haben sich bekehrt, warum, wozu? Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Der erste Punkt. Christus hat ab dann das Sagen über mein Leben. Und er hat auch zu bestimmen, wie mein Glaube auszusehen hat, wie mein Leben auszusehen hat. Und ich tue gut daran, wenn ich mein Leben ihm wirklich zur Verfügung stelle, wo er mich gebrauchen möchte. Das ist bei jedem ganz individuell, ganz verschieden. Aber er möchte jeden von uns gebrauchen auf seine Art und Weise. Um das aber zu fördern, braucht es auch den zweiten Punkt, unsere wartende Einstellung Jesus gegenüber und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Ich dachte so, als ich noch in der Jugend war, hatten wir zu irgendeiner Silvesterfeier, meine ich, so ein Bühnenstück gehabt. Und das ist ein fiktives Bühnenstück gewesen. Es ging um einen lauen Christen, der dann in einer Nacht gesagt bekommt von Gott, du hast nur noch genau 24 Stunden. Und im ganzen Bühnenstück geht es darum, wie seine letzten 24 Stunden quasi ablaufen. Und das ist schon ja, interessant gewesen. Der Kerl, der sonst so ein laues Leben führte, für ihn war das kein Problem, dass er am frühen Morgen dann seine verstaubte Bibel irgendwie aus dem Regal holte, gelesen und gebetet hatte, dass er auf dem Arbeitsplatz mit seinen Arbeitskollegen über Gott unterhalten hat, dass er Beziehungen in Ordnung gebracht hat, wo er früher gesagt hat, interessiert mich nicht, er ist selber schuld und hat zuerst angefangen und sonstiges. Aber da war ihm auf einmal wichtig, das Ganze in Ordnung zu bringen. Und als er nach Hause kam, saß er den ganzen Abend vor dem Fernseher, da waren Prioritäten ganz, ganz anders gesetzt. Es ist schon interessant, wenn man sich da so ein bisschen hineinversetzt. Aber ich denke, so ein Blick ist uns, es ist gut, zwischendurch mal so einen Blick zu bekommen, damit man die wahren Werte und die wahren Vorstellungen oder dass man sein Leben ein bisschen mit Gottes Augen sieht, was wirklich wichtig ist und was eigentlich, naja, Zeitvertreib oder ich weiß nicht was. Ich denke, diese Warteneinstellung wird genau an dieser Dienenhaltung auch sichtbar. Wenn ich wirklich auf Jesus warte, dann wird das ja kein Problem, mir Zeit für Gott zu nehmen und gewisse Dinge zu tun. Ich denke, das hängt ja alles zusammen, dass ich dadurch mehr angespornt bin, mehr motiviert bin, Gott zu dienen, weil Jesus wiederkommt. Und es geht letztendlich darum, dass ich ihm diene. Ja, ich denke, wir haben jetzt diese Gemeinde in Thessaloniki uns nur kurz angeschaut und diese drei Punkte möchte ich nochmal herausstellen. Wenn eine Gemeinde wachsen sollte, soll das Wort Gottes ganzheitlich und in Vollmacht Gottes verkündigt werden. Und die Gemeinde soll dieses Wort auch als das, was es ist, annehmen, nämlich als Gottes Wort. Und der dritte Punkt, es ist sehr wichtig, dass auch echte Umkehr im Leben jedes Einzelnen passiert ist. Nur dann sind wirkliche Veränderungen möglich. Ja, und ich wünsche uns, dass wir selber auf unsere Gemeinde schauen, dass wir selber in unser eigenes privates Leben schauen und selber bewerten, wie steht es in meinem privaten Leben mit diesen drei Punkten. Lebe ich danach? Ist die Veränderung möglich? Lass uns selber darüber nachdenken. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde uns genauso entwickeln könnten wie diese Gemeinde in Thessaloniki. Amen. Ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Mit Gottes Frieden in kommende Woche.